Unmöglichkeiten gibt es bei Gott nicht. Und damit liegt ein Jahr mit vielen Dingen, denke ich, hinter uns, die wir erlebt haben. Ich will eigentlich keinen Jahresrückblick heute machen. Trotzdem bewegt es mich nochmal darüber nachzudenken, was hat Gott eigentlich in diesem Jahr wirklich alles bewegt und getan? Was sind so die Dinge, die ich nicht für möglich gehalten hätte, die er trotzdem getan hat, die er trotzdem bewegt hat? Was sind die Dinge, die ich mir erhofft oder erwartet hätte, die nicht so gelaufen sind, nicht so rausgekommen sind? Und wo kann ich trotzdem Gottes Hand da drin sehen? Und vielleicht Gottes Schutz oder Gottes Versorgung, Gottes Leiten in eine Richtung, die ich mir so nicht erwartet oder gewünscht hätte. Und an der Stelle einfach auch nochmal zurückzublicken und zu sagen, es ist gut, dass ich Gott vertraut habe. Und dass ich mich auf ihn verlassen habe und seinen Weg gegangen bin. Und vielleicht auch mal reinzugucken und zu sagen, okay, vielleicht hätte ich das ein oder andere doch mal ein bisschen mehr wagen sollen, ein Stück mehr Vertrauen einfach auch in Gottes Wort, Gottes Verheißung investieren sollen, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen können, damit das Ganze noch eine Ecke intensiver wird. Aber ich möchte nicht hängen bleiben in dem ist es nie genug. Es ist ja irgendwie wirklich nie genug, oder? Wenn man so anfängt, drüber nachzudenken, sondern zu sagen, hey, Gott hat so viel geschenkt und wir haben auch so viel von Gottes Gegenwart und Gottes Handeln erlebt. Und ich denke auch als Gemeinde sind wir da gut unterwegs gewesen, auch wenn noch ganz viel Luft nach oben ist. Ganz viel Luft nach oben ist auch nach wie vor in den Themen der Predigtreihe von Gottes Möglichkeiten, Gottes Unmöglichkeiten, also die Dinge, die wir für unmöglich halten. Auch da ist natürlich Papier geduldig und eine Predigtaufnahme oder eine am Sonntag gehörte Predigt ist auch ja, hoffentlich ein guter Anstoß für mein Leben, für dein Leben. Aber was bleibt davon nachher übrig? Habe ich mich jetzt nochmal so gefragt, 6 Predigten zum Thema von den Dingen, die Gott tun kann, über das hinaus, was wir auf natürlicher Ebene irgendwie machen oder verstehen oder erwarten könnten. Wie viel davon erwarte ich und nehme ich wirklich mit in meinen Alltag? Das ist ja eigentlich die große Herausforderung daran, oder? Ich meine, das ist schön, dass wir diese ganzen Geschichten hier drin stehen haben und ich werde gleich nochmal auf ein paar davon eingehen. Aber was nützen mir die Geschichten, wenn sie in mir keinen Glauben bewirken, der dann zur Tat streitet? Gar nichts, dann kann ich damit auch ein nettes Lagerfeuer machen. Es hat nur dann Relevanz und Bewandtnis, wenn es etwas in meinem Leben bewegt und berührt. Und das hoffe ich und da möchte ich einfach auch an dieser Stelle nochmal dran erinnern, wir haben einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und der ist nicht irgendwo da draußen und auch nicht irgendwo für irgendjemand anders nur da, sondern das ist der Gott für dich, das ist dein Gott, mit dem du unterwegs bist, für den du dich der sich für dich entschieden hat. Ich wollte gerade sagen, für den du dich entschieden hast. Das klingt so, naja, ich habe ja eine große Auswahl, dann nehme ich mal den. Es gibt nur den einen und deine Entscheidung ist, ja oder nein zu sagen. Und er hat gesagt, ich will dich. Ich will mit dir Leben gestalten. Ich will mit dir unterwegs sein. Und dazu gehört das ganze Paket, einschließlich der Zeichen und Wunder, die Gott tun kann und tun will. Wein ohne Trauben habe ich das heute überschrieben und es geht natürlich vorrangig um die Geschichte auf der Hochzeit zu Kana, wo Jesus auf einer Hochzeit ist, der Wein nach einer Weile ausgeht, Jesu Mutter ist eine der geladenen Gäste, Jesus ist mit seinen Jüngern, die ja zu dem Zeitpunkt, die schon mit ihm frisch unterwegs waren, auch auf diese Hochzeit und die Mutter kommt auf die Idee, vielleicht könnte Jesus das Problem für uns lösen. Er ist ja mein Gottes Sohn, Maria weiß das offensichtlich und sie vertraut ihm, dass der irgendwie eine Lösung finden kann. Sehr spannende Geschichte. Ich mag die unheimlich gerne, weil es eine von den Geschichten ist, die über das Notwendige hinausgehen. So will ich es mal sagen. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Geschichten, wo physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt werden oder Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Ich habe mal eine kleine Liste gemacht von denen, die mir so spontan eingefallen sind. Ich bin mir sicher, die ist nicht vollständig. Aber ich will mal das ein oder andere davon einfach in Erinnerung rufen, um zu zeigen, was Gott alles tut. Da sind die Israeliten in der Wüste unterwegs, kommen endlich, Wüste heiß, Durst, wenig Wasser, kommen endlich an einen Brunnen und da ist das Wasser in dem Brunnen bitter. Und dann ist die Aufforderung an Mose, ein Stück Holz zu nehmen, das in den Brunnen zu werfen und danach ist das Wasser süß. Gott macht aus bitterem, ungenießbarem Wasser genießbares Wasser. Interessant, Moses muss an der Stelle einen Gehorsamsschritt machen. Ich wage zu bezweifeln, dass es wirklich viel mit dem Holz zu tun hat. Ich weiß, man kann bei all diesen Dingern auch ganz viel irgendwie hingehen und sagen, ja, und das war ein Holz von dem und dem Baum, den es da mal gab. Und dann in dem sind ganz besondere Inhaltsstoffe. Und wenn die sich dann chemisch mit dem Wasser verbinden und so weiter und so fort, kann man alles machen. Man kann das alles wegerklären, wenn man unbedingt will. Man findet irgendwie einen Ausweg aus Gottes Wundern, wenn man sie nicht will. Ich will keinen Ausweg aus Gottes Wundern. Ich nehme lieber das Wunder. Das heißt nicht, dass wir unseren Kopf nicht gebrauchen dürfen. Dann haben wir eine weitere Geschichte. Da gehen eine Reihe Leute Bäume fällen in den Wald. Und dem einen rutscht beim Fällen das Eisen vom Axtstiel. Gut, dass keiner daneben gestanden hat. Unglücklicherweise, ich meine, glücklicherweise hat es keinen Menschen getroffen, es fällt nur ins Wasser. Unglücklicherweise fällt es aber ins Wasser und nicht auf den Waldboden. Und der arme Mann ist ganz verzweifelt, weil es gar nicht seine Axt war. Das ist ja nun echt unpraktisch. Glücklicherweise haben sie einen Mann Gottes dabei, einen Propheten, der dafür sorgt, dass dieses Axteisen an die Oberfläche schwimmt. Völlig unmöglich. Ja, also schon mal, könnt ihr zu Hause nochmal probieren. Nehmt mal eine Büroklammer, werft die mal ins Wasser und dann wisst ihr, was passiert. Gott kümmert sich um so einen Axtkopf. Ich meine, hat er nichts Besseres zu tun? Nein, hat er nicht. Es ist ihm wichtig genug, für so eine Sache ein physikalisches Gesetz außer Kraft zu setzen. Die Israeliten marschieren weiter durch die Wüste. Ich springe ein bisschen in der Zeit, merkt ihr, ne? Die Israeliten, wir kehren zurück zu denen, die marschieren in der Wüste und kriegen natürlich auch Hunger, nicht nur Durst. Und dann gibt es tatsächlich jeden Morgen etwas zu essen auf dem Boden. Sieht erstmal aus wie Tau und es kristallisiert sich dann heraus, dass es sowas Ähnliches wie Brot ist oder so. Also oder eine Art Getreide, das man irgendwie mahlen kann und in diverse verschiedene Produkte dann umwandeln kann, wie man das so macht. Manna heißt das Zeug. Knapp 40 Jahre lang tut Gott jeden Tag dieses Wunder. Wow. Nicht schlecht. Also selbst wenn man sagen könnte, das wächst sowieso natürlicherweise in der Wüste, es wächst nie und nimmer von einem Tag auf den anderen. Zwischendurch regnet es dann auch mal Wachteln, weil sie Sehnsucht nach Fleisch haben. Also irgendwann sagen sie, immer dieses Manna, wir wollen endlich mal Fleisch haben, wir wollen mal was Vernünftiges essen, was Richtiges. Und dann Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit schickt einen Schwarm Wachteln darüber, die dann genau da, wo die Israeliten sind, die brauchen sie nicht mal runterschießen. Wahnsinn, oder? Frisch mit Herzstillstand vom Himmel gefallen, gleich zur Verarbeitung zum Essen geeignet. Ich weiß nicht, muss man die rupfen, Wachteln? Keine Ahnung, ich habe noch nie Wachteln gegessen, aber irgendwie haben die das dann hingekriegt. 40 Jahre Wüste mit Kleidung, die nicht verschleißt. Das ist der Wahnsinn. Ich trage ja, guckt mal, ich habe heute eine heile Hose an, wollte ich nochmal so erwähnt haben an der Stelle. Heutzutage ist das ja innen, man macht von vorne rein Löcher in die Hosen, dann ist es egal, ob sie noch ein bisschen kaputt gehen oder nicht und man kann sie länger tragen. Ist eigentlich eine super Sache. Kann aber mit 40 Jahren nicht verschlissener Kleidung definitiv nicht mithalten. Verrückt, ja, warum macht Gott solche Wunder? Macht er aber. Bevor sie in die Wüste losmarschieren, ich habe hier noch eins, das ist auch Wüste, da sind sie ja noch nicht mit dem ganzen Volk Israel unterwegs. Das Volk Israel ist nämlich noch in Ägypten als Sklaven. Einer hat sich da verabschiedet, ist abgehauen ein paar Jahre vorher, ungefähr 40 Jahre vorher, das war Mose. Der hat sich heimlich verdrückt, nachdem er jemanden umgebracht hat, musste er irgendwie die Kurve kratzen. Und dann kommt er in der Wüste an einen Busch, der in Flammen steht, der aber nicht verbrennt. Finde ich auch eine super Sache. Also das ist meine Energiesparmaßnahme. Gut, dafür war es in dem Zusammenhang nicht gedacht. Aber Feuer verbrennt normalerweise Holz. Und Gott macht das einfach nur, um Moses Aufmerksamkeit zu kriegen. Dann steht da nämlich, und Mose ging dahin, um zu sehen, was das denn ist, wieso der Busch nicht verbrennt. Genau, hätte ich mich auch gefragt. Und Gott sagt einfach, ha, jetzt habe ich ihn. Ja, jetzt ist er schon mal offen und fragt, hä, was ist da los? Und Gott kann sagen, ich bin los. Und von da aus entwickelt sich dann die Geschichte zwischen Gott und Mose, wie er beauftragt ist, das Volk aus Ägypten rauszuführen, das Volk Israel. Ach, wir haben noch mehr Wüste. Da ist meine Frau drauf gekommen. Ich habe zwischendurch mal gefragt, so fällt dir noch was ein? Ich habe schon dies und das und das und das. Woher wussten die denn in der Wüste, wo sie lang sollen? Naja, am Tag hatten sie eine Wolkensäule und in der Nacht eine Feuersäule, hinter der sie herlaufen konnten. Also das würde ich ja zu gerne mal live und in Farbe sehen. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ich habe mir immer so eine 40 Meter hohe Riesensäule vorgestellt. Also nicht nur so ein kleines, so ein Knicklicht oder so, ne? So, da läuft einer vorweg. Das waren ja 1 Million Leute, die da unterwegs waren. Das muss schon ein Riesending gewesen sein, damit die das alle sehen konnten, wussten, da geht's lang. So stelle ich mir das vor. Steht nicht drin, wie groß es war. Aber auf jeden Fall ist das nicht normal, dass da irgendwie so eine Säule aus Feuer, die wo nichts verbrennt, aber trotzdem es brennt, da vor ihnen her marschiert und mit Wolken genauso. Also normalerweise sind die irgendwo da oben und nicht irgendwo in der Säule vor den Menschen her. Und Gott macht das, um Richtung zu geben. Er hätte ja auch sagen können, okay, Mose, jetzt rechts. So lange, bis ich sage, wieder geradeaus. Aber Gott zeigt einfach, dass er kann. Gott zeigt in diesem Ding, dass er Gott ist. Er ist nicht einfach irgendjemand, mit dem sie da unterwegs sind. Auch nicht schlecht. Wir haben ein paar Dinge mit Tieren, auch im Alten Testament, die Gott als Wunder verwendet. Da wäre zum Beispiel einmal der Fisch, der Jona verschluckt. Also, dass der da gerade vorbeigekommen ist, ist kein Zufall. Vor allem in der Größe, dass der Jona da reinpasst und das alles irgendwie so funktioniert, dass er nachher auch wieder raus kann. Und er sogar noch wieder hingeht und den an Land spuckt am Ende. Ja, also dass er ihn irgendwann dann ausspuckt, wenn er merkt, ist unverdaulich, ist klar, aber dass er dafür extra an die Küste schwimmt, ist irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar. Gott gebraucht alle möglichen Arten und Weisen, um seine Leute auf seinem Weg zu bringen und ihnen zu helfen, seinen Weg zu gehen. Dann hätten wir da einen Esel, den Gott gebraucht. Der Mensch war zu dumm, auf Gott zu hören, darum hat er den dummen Esel genommen, um dem Menschen zu zeigen, wie dumm er wirklich ist, und hat durch den Esel zu ihm gesprochen. Wow, hoffentlich stelle ich mich nie so blöd an. Obwohl ich fürchte, es ist mir auch schon oft passiert. Gott lehrt einen Menschen hinzuhören. Und auch wieder ein Stück zu vertrauen und den Weg zu gehen, den Gott ihm vorlegt. Wir haben auch eine Geschichte mit Löwen. Die wurden extra in einem Gehege gehalten oder in eine Grube, und möglichst wenig gefüttert. Das war nämlich eine praktische Sache, um unliebsame Gegner oder Leute loszuwerden, die einem gerade irgendwie im Weg standen. Die konnte man dann nämlich reinschmeißen. Daniel wurde da reingeworfen und das Ziel war, dass die Löwen Daniel aufessen. Und Gott versperrt diesen Löwen das Maul und lässt sie nicht fressen, die armen Tiere. Tierschützer an die Front, obaja. Nein, Gott beschützt seine Leute. Gott beschützt seine Leute auf eine übernatürliche Art und Weise. Keiner kann verstehen, warum der nicht gefressen wurde. Ich meine, der König selber, der das Urteil verhängen musste, kommt am nächsten Morgen und hat irgendwie noch die Hoffnung, Daniel, bist du da? Hat dein Gott dich vor den Löwen gerettet? Also mit anderen Worten, auch dem König war völlig klar, nur ein Wunder kann diesen Daniel in dieser Situation retten. Gott beschützt uns, wenn wir in Bedrängnis geraten. Unbedingt. Ja. Ja, genau. Unglaublich, oder? Aber nicht unmöglich, es ist nämlich Gott. Wenn wir schon gerade bei Daniel sind, dann haben wir auch gleich noch ein paar Leute, die in einem völlig übermäßig beheizten, keine Ahnung, was sie da Ofen, was sie mit dem Ofen sonst gemacht haben, weiß ich nicht, dass sie so einen Ofen hatten, dass da Menschen reinpassen. Schon unglaublich, oder? Ob das eine Schmuckschmiede war oder sie irgendwie Metalle da versucht haben zu schmelzen, so stelle ich mir das immer vor. Wie gesagt, jeder hat ja immer so sein Bild irgendwie, ne? Was ist das für ein Ofen, wo sie Menschen komplett reinstecken können? Und die verbrennen nicht. Und er sagt nochmal, heiz nochmal richtig an, gib nochmal richtig Gas, damit das funktioniert. Verbrennen nicht. Gott ist mit ihnen oder durch seinen Engel mit ihnen im Ofen und beschützt sie vor dem physikalisch vor dem Feuer. Jona hatte ich vorhin schon einmal. Jona erlebt noch ein paar andere Wunder. Zwischendurch ist er immer ziemlich quengelig. Jona ist die ganze Zeit irgendwie quengelig. Der will erstmal sowieso überhaupt gar nicht los. Dann ist er der Meinung, dass die Leute, zu denen er geschickt wird, das überhaupt nicht verdient haben, dass sie gewarnt werden. Und wohl möglich Gott ihnen nachher auch noch gnädig ist. Das waren ja die Ungläubigen, zu denen er da geschickt wurde, Ninive. Und der ist eigentlich ist er ständig, also er läuft da durch und sagt, Gericht kommt in drei Tagen kommt das Gericht Gottes und dann setzt er sich irgendwo vor die Stadt und wartet, dass das Gericht kommt. So, Schauspiel angucken. 3 Tage, Mann, ist das heiß hier. Kein bisschen Schatten und ich muss hier rumsitzen und und ich könnte zu Hause sein und mir einen schönen Film angucken. Und der ist nur am Meckern. Und dann sagt Gott, okay, ist zu heiß, alles klar, ich lasse dir einen Baum wachsen, damit du Schatten hast. Wupp! Schattenbaum. So einen meckernden Hansel, der sich gequälterweise unter Bedrohung seines Lebens nur auf den Weg macht, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat, es dann endlich macht, immer noch die ganze Zeit am Meckern und Jammern ist und Gott gibt ihm den Schattenbaum. Wow. Also ich hätte an Gottes Stelle gesagt, du kannst mich mal, du bist hier nur am Meckern, bevor du nicht deine Haltung mal ein bisschen änderst, kriegst du gar nichts. Aber Gott liebt seine Leute, sogar wenn sie am Jammern und Meckern sind und gibt ihnen den Schattenbaum. Dann kommt ein Wurm und macht den Baum kaputt. Von Gott geschickt, wohlgemerkt. Und wupp, genauso schnell wie er da war, ist er wieder weg. Und Jona wieder am Jammern. Und Gott sagt, hast du den Baum etwa wachsen lassen? Was jammerst du? Gott nutzt dieses Wunder, um Jona zu lehren, dass er nicht Gott spielen soll. Er ist nicht derjenige, der entscheidet, ob Gericht über eine Stadt kommt oder nicht. Er ist nicht derjenige, der beurteilt und einschätzt, der ist gut und der ist schlecht und der hat Gericht verdient und der hat Gnade verdient. Das macht alleine Gott und sonst niemand. Und er benutzt dazu solche Sachen wie so einen schnell wachsenden Schattenbaum, der dann plötzlich wieder... Okay. Wahnsinn, oder? Ich bin noch nicht mal halb durch. Da kommen noch mehr Geschichten. Das war jetzt alles Altes Testament bis dahin. Aber auch im Neuen Testament tut Gott Wunder, die über die Naturgesetze hinausgehen. Da ist einmal der Fischfang, den Petrus relativ zu Beginn von Jesu Dienst erlebt. Die Fischer wissen ja bekanntlich, wie man Fische fängt. Das haben sie gelernt, das ist ihr Beruf. Und es ist ihnen trotzdem nicht gelungen. Also sind sie am nächsten Morgen da und flicken ihre Netze und sind wahrscheinlich ziemlich deprimiert, denn das ist ihr Lebensunterhalt. Hat nicht geklappt. Und Jesus kommt und sagt, werft die Netze nochmal aus, jetzt. Und sie fangen einen riesen Haufen Fische. Da, wo eigentlich keine sein dürften, schon gar nicht zu der Tageszeit und so weiter und so fort. Kein Fischer arbeitet so. Das ist ein Wunder. Dann haben wir Menschen, die auf dem Wasser gehen. Naja gut, zwei. Jesus natürlich, ist ja klar, aber Jesus kann ja alles. Das ist immer dann, ne? Da sind wir immer schnell dabei, das zu relativieren, weil wir sagen, naja, ist ja auch Jesus. Aber Petrus ist auch auf dem Wasser gegangen. Nicht weit, nicht lange, aber immerhin. Gott hat für ihn das Naturgesetz überwunden, dass Menschen, wenn sie sich aufs Wasser begeben, eigentlich nasse Füße kriegen. Und nicht nur nasse Füße. Wir haben Essensvermehrung. Ein paar Brote und Fische, die, als Jesus seine Jünger damit losschickt, 5000 Menschen satt machen. Ist der Wahnsinn, oder? Also, ich stelle mir, das sind alles so Geschichten, die ich mir dann vorstelle, wie das passiert ist. Ja? Also 12 Jünger mit den paar Broten da, die haben erstmal die Brote unter sich aufgeteilt. Hier, nimm du mal ein Stück und ich nehme auch ein Stück und gib mir mal das Größere, bitte. Du hast mehr Glauben, nimm du das Kleinere. Und dann gehen sie zu der ersten Gruppe von Leuten, die haben sich ja irgendwie in Gruppen von 50 da zusammengesetzt. Das waren die kleinen Gruppen. 50, also es sind mehr als hier heute zusammensitzen. Ja? Und dann gehst du da mit einem halben Brotleib hin und sagst so, okay Leute, jeder kriegt ein Stück. Bitteschön. Keine Ahnung, wie die angefangen haben, ob die sich wirklich getraut haben, da eine richtige Scheibe abzuschneiden oder einen ordentlichen Brocken abzubrechen oder wie haben die das gemacht, ja, wie ist das losgegangen? Und irgendwann ist einfach Feierabend, ja, also schon bei der ersten Gruppe, wenn du so ein halbes Stück Brot da für 50 Leute verteilst, dann kannst du die Krümel noch so klein machen, irgendwann ist Schluss. Ab wann haben sie gemerkt, dass sie immer noch abbrechen können oder abschneiden können und es ist immer noch was da? Wann war dieser Zeitpunkt und was hat das mit ihnen gemacht? Ja, also nach einer Weile kann ich mir vorstellen, dass sie die Brote nur noch halbiert haben. Hier, nimm doch und flupp, wieder alles da. Nochmal. Ja, und zu Anfang so. Aber auch in diesem Prozess ist ja irgendwie ein Stück Glauben in ihnen gewachsen. Hat aber nicht lange gereicht übrigens. Ne? Sie fahren dann kurz danach ja auf dem See mit dem Boot und Jesus sagt ihnen was über Sauerteig, über die Lehre von Menschen, die wie Sauerteig unser Leben durchsäuert und verseucht sozusagen. Und die, hey, ach so, Brot, oh nein, wir haben nichts mitgenommen. Und Jesus sagt, Brot? Ihr wart doch eben dabei, oder? Brot? Brot gibt's genug. Wenn ihr Brot wollt, mache ich euch Brot. Wo ist das Problem? Habt ihr doch gesehen, gibt genug Brot. Also auch an der Stelle irgendwie dieses Entdecken, Gott versorgt. Übrigens wollten, bevor diese 5000 Menschen da satt geworden sind, wollten die Jünger die alle nach Hause schicken. Und Jesus sagt, nee, die braucht ihr nicht. Die müssen nicht von mir weg. Ich versorge. Gebt ihr ihnen zu essen. Okay, ich versorge durch euch. Wahnsinnsgeschichte. Und damit sie es auch wirklich nicht vergessen, macht das noch ein zweites Mal, wo ungefähr 4000 Menschen anwesend sind. Apostelgeschichte. Gefängnistüren und Ketten öffnen sich. So. Gefängniswärter, der nichts davon mitkriegt. Das sollen ja bei dem einen Mal sollen sie ja nicht rausgehen. Ja? Wir sind alle noch hier. Tu dir nichts an, Gefängniswärter. Du bist nicht schuld, du hast nichts verpasst. Alles ist gut. Der hat nur gesehen, irgendwie die Türen und die Ketten sind offen und dachte gleich, oh nein, jetzt bin ich dran, weil ich nicht ordentlich aufgepasst habe. Macht Gott unterschiedlich. Er hat auch Petrus mal aus dem, Petrus war es, glaube ich, ne, aus dem Gefängnis rausgeführt, wo er dann nachher bei der Gemeinde vor der Tür steht und anklopft. Jemand geht zur Tür und sagt, oh, da draußen ist ein Geist. Nein, ich bin es wirklich, Petrus, alles gut. Gott befreit. Und auch in dem Fall hier auch tatsächlich physikalisch. Ketten, die mit Bolzen festgemacht sind, Türen, die abgeschlossen sind. Ich meine, das war nicht irgendwas, das war ein Gefängnis. Das war ein Kerker. Ja, also das kann man nicht irgendwie wegerklären und sagen, alles alt und rostig und wahrscheinlich war die Luftfeuchtigkeit in diesen Kerkern so hoch, dass die Ketten sowieso von alleine irgendwie zu Rost zerfallen sind innerhalb von 24 Stunden. Dann lesen wir von Schweißtüchern oder Tüchern in irgendeiner Form, die Paulus verwendet hat. Und weil Menschen gemerkt haben, dass von Paulus Kraft Gottes ausgeht, haben sie diese Tücher genommen und die auf die Kranken gelegt, damit die gesund werden. Was? Das ist doch auch irgendwie eine echt verrückte Geschichte, oder? Also Gott packt seine Kraft, die er einem Menschen anvertraut hat, der ihm vertraut, schon wieder bei Vertrauen, kommen wir nachher noch ein paar Mal zu. Diese Kraft geht sogar so weit, dass sie in den Klamotten von dem Mann drin sind. Haben wir übrigens bei Jesus auch einmal, da kommt eine Frau, die krank ist und berührt nur sein Obergewand und wird geheilt und Kraft geht von Jesus aus. Wo haben die eingekauft? Welcher Laden war das? Nein, es liegt nicht an dem Laden, sondern es liegt an den Menschen und seiner Beziehung zu diesem Gott. Von Petrus lesen wir, dass die Menschen die Kranken an die Straße gelegt haben, damit, wenn er vorbeigeht, sein Schatten auf die Kranken fällt und sie gesund werden. Gott tut Wunder auf teilweise echt die verrückteste Art und Weise, oder? Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Gott. Der ist total kreativ damit. Und ich glaube, der hat manchmal auch richtig seinen Spaß daran, solche Sachen zu benutzen und zu gebrauchen. Oh, ich glaube, diesmal mache ich das mal so. Und nicht irgendwie mit Hintergedanken, sondern einfach, weil er Freude daran hat, uns positiv zu überraschen. Uns Gutes zu tun auf eine Art und Weise, mit der wir nicht gerechnet haben, die wir nicht erwartet haben, die wir nicht planen könnten, die wir nicht, weil es neu ist, nicht zu einer Methode machen können. Einfach nur aus diesem einfachen Grund, weil er Gott ist und weil er Menschen liebt. Paulus überlebt einen Schlangenbiss. Die anderen sitzen daneben und warten, dass er endlich tot umfällt, als das nicht passiert. Hohohoho. Und Paulus kann erklären, hey, das war ich nicht, es war mein Gott, mit dem ich unterwegs bin. Ein Sturm wird gestillt, das Wasser wird plötzlich ruhig. Und, ganz verrückte Geschichte noch, kennt ihr die mit dem Feigenbaum, an dem Jesus vorbeigeht? Er kommt da vorbei und da sind irgendwie nur Blätter dran und keine Früchte. Und Jesus verflucht diesen Baum, du sollst nie wieder Früchte tragen. Ich versuche jetzt nicht nachzuvollziehen, warum Jesus das an der Stelle so gemacht hat. Weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, die sind am nächsten Tag wieder vorbeigekommen und die Jünger gucken den Baum an und denken, krass, keine Blätter mehr dran, die Zweige total verdorrt, alles irgendwie brüchig und trocken. Er ist total kahl und ne, gehst hin, knack. Ja, also sonst ziehst du da dran. Wir haben eine Feige bei uns im Garten stehen, dass die Zweige sind echt flexibel. Ziemlich. Aber der war staubtrocken und brüchig, über Nacht. Und die ganze Zeit, oh, guck mal, der Feigenbaum da, den du gestern verflucht hast, der ist ja total trocken. Also mindestens ein Grund weiß ich, warum Jesus das gemacht hat. Um seinen Jüngern am nächsten Tag sagen zu können, kein Problem, wenn ihr Glauben habt, Vertrauen in Gott und in das, was Gott tun kann, dann sagt ihr zu dem Berg da, hoch, da hinten ins Meer und pft, splusch. Kein Problem. Wow. All solche Dinge tut Gott. Wie gesagt, die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig, wenn man noch mal ein bisschen blättert und liest. Oder wenn ich jetzt reinfragen würde, fällt euch bestimmt noch einiges ein, was ich so beim Aufschreiben nicht auf dem Zettel hatte. Aber eins ist ganz klar, Gott liebt es, Wunder zu tun. Und Gott ist in der Lage, Wunder zu tun. So oft, wie solche Dinge beschrieben werden in Gottes Wort, ist das kein Zufall und macht es auch überhaupt keinen Sinn, das irgendwie ein nach dem anderen erklären zu wollen. Wahrscheinlich hat er deshalb so viele gemacht. Wenn es weniger wären, dann hätten wir gesagt, ja, aber das war Zufall. Aber bei der Anzahl noch an Zufall zu denken, ist albern. Warum tut Gott all diese Wunder? Einiges habe ich so zwischendrin schon mal eingestreut und aufleuchten lassen. In manchen Dingen hilft Gott einfach Menschen in Not. Da ist eine Notlage, Gott versorgt, er gibt ihnen zu essen oder zu trinken. Das Axteisen, was da ins Wasser gefallen ist, holt er hoch, weil derjenige sonst Schulden bei seinem Nächsten hat, nicht arbeiten kann. Das ineffektiv werden lassen des Schlangengifts rettet Paulus das Leben. Alle anderen haben erwartet, dass er da jetzt innerhalb kürzester Zeit dran verstirbt. Gott hilft in Not und tut dafür Wunder. In manchen Dingen will Gott einfach nur unsere Aufmerksamkeit. So wie der Dornbusch oder der Schattenbaum, der Fischfang von Petrus, der sprechende Esel. Hallo, ich bin hier. Und da wir darauf manchmal nicht reagieren, muss Gott zu anderen Mitteln greifen. Mit manchen dieser Wunder will Gott uns etwas lehren, etwas beibringen, seine Werte und Maßstäbe vermitteln. Eins haben alle diese Wunder gemeinsam: Sie alle zeigen die Liebe für die Menschen, die von diesen Wundern betroffen sind, die sie mitbekommen, die sie erleben, die daran beteiligt sind. Gott tut diese Dinge von A bis Z, weil er Menschen liebt. Manche Dinge, so wie Wasser zu Wein zu machen auf einer Hochzeit, wo der Großteil der Hochzeitsgesellschaft schon leicht angetüdelt ist, mindestens, erscheint irgendwie, ich habe nach Worten gesucht dafür, ich habe es mal definiert mit unnötig. Es ging nicht um Durst, es ging um Feiern. Wasser war offensichtlich genug vorhanden, dass er dann ja zu Wein machen konnte. Um die 600 Liter wird geschätzt. Es war nicht nur unnötig, es war auch, ja, ich weiß nicht, ein Stück deplatziert. Ich meine, Jesus sagt zu Anfang, sagt er das ja sogar selber, sagt, als Maria kommt und sagt, der Wein ist alle. Der Wein ist alle. Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Was willst du von mir? Was habe ich damit zu tun? Ja genau, was hat Jesus damit zu tun, dass der Wein alle ist? Ich meine, da hat der Bräutigam offensichtlich zu wenig eingekauft. Schließlich sein Problem. Nicht gut geplant. Jesus war zu Gast, war überhaupt nicht in seiner Verantwortung. Und trotzdem entscheidet er sich in so einer Situation ein eigentlich unnötiges Wunder zu tun und damit auch dem Bräutigam oder der Feier zu helfen. Und es ist natürlich und vor allem, und deshalb darf man darüber auch nicht zu oft predigen, es ist total unverantwortlich. Noch mehr Alkohol. Ich meine, eigentlich wissen wir, dass wir als Christen alle Abstinenzler sein müssten. Doch, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Nicht gelesen? Ja, steht hier drin, also, aber ganz deutlich. Ja, da steht auch was drin darüber, was für Resultate zu viel Alkoholkonsum hervorruft. Ja, dass man nicht mehr verantwortungsbewusst und so weiter umgehen kann. Und ja, also es steht alles mit drin, tatsächlich, kann man alles finden, in Gottes Wort, ganz klar. Und trotzdem macht Jesus an dieser Stelle, besorgt Alkohol durch ein Wunder, lässt er ihn entstehen, wo die Leute tatsächlich auch schon angetrunken sind. Ich meine, der Caterer, genau. Danke. Der hat aber einen schlechten Job gemacht. Und nee, also derjenige, der da zuständig war für die Getränke, der probiert ja dann das Wasser, was zu Wein geworden ist. Wow, das ist ja richtig gute Qualität. Lässt den Bräutigam kommen und sagt, also Bräutigam, du hast irgendwas hier falsch gemacht. Normalerweise gibt man den Leuten erst den richtig leckeren Wein. Und wenn sie so viel getrunken haben, dass sie sowieso nichts mehr schmecken können, dann holt man den billigen aus dem Keller. Ja, das ist Gottes Wort, es steht so drin. Ich zitiere hier nur. Also ist damit auch gleichzeitig impliziert, dass sie ja schon den ganzen Wein, den der Bräutigam ja wohl zur Verfügung gestellt hatte, schon leer gesüffelt haben und jetzt der Zeitpunkt ist, wo er sagt, also eigentlich ist der Wein viel zu gut, weil die Leute schmecken es sowieso nicht mehr richtig, weil sie schon betrunken sind. Das ist der logische Rückschluss aus dieser Anmerkung da. Und Jesus macht noch mehr Wein. Also offensichtlich ist Jesus nicht dafür, dass man jeden Tag Unmengen an Wein trinkt. Ja, dafür haben wir ganz eindeutig auch einen Befund anderer Bibelstellen, anderer Aussagen. Aber nichtsdestotrotz hat Jesus nichts dagegen, dass Menschen fröhlich feiern und dazu auch etwas Alkohol trinken. Und auch mal etwas mehr Alkohol trinken. Das soll keine Aufforderung sein, aber es soll mal ganz deutlich zeigen, du bist nicht verdammt, nur weil du in deinem Leben schon mal betrunken warst. Ja? So ist, vielleicht mag ich deshalb dieses eine Wunder so besonders. Und das Interessante ist ja, es steht auch extra dabei, es war das erste Wunder, das Jesus tat. Damit hat er angefangen. Er hat nicht mit irgendeiner Not angefangen, sondern mit einer Feier. Er tut das erste Wunder auf einer Feier. Und es kriegen noch nicht mal viele mit. Wie gesagt, die Hochzeitsgesellschaft war zum großen Teil sowieso schon betrunken. Der Bräutigam muss irgendwie gemerkt haben, das ist nicht mein Wein, wo kommt er her? Steht jetzt nicht drin, ob er später nochmal nachgeforscht oder nachgefragt hat. Die Diener, die Krüge mit Wasser gefüllt haben, haben es mitgekriegt. Der Braumeister, Caterer, was auch immer, der da zuständig war, der hat es auf jeden Fall mitgekriegt. Und die Jünger Jesu. Und über die Jünger steht, dass sie darin die Herrlichkeit Gottes sahen und erkannt haben oder nochmal zusätzlich verstanden haben, dass er Gottes Sohn ist. Hammer, dass Gott solche Situationen und auch solche Umstände einfach gebraucht und auf eine völlig aus unserem christlich-kulturellen Verständnis völlig unkonventionelle Art und Weise seine Herrlichkeit demonstriert. Ich liebe diesen Gott, ich finde das toll. Genau, eine Gelegenheit, um zu zeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist und nicht nur ein Mensch. Gott gibt übernatürlich und überschwänglich. Er segnet den Bräutigam und die ganze Festgemeinschaft. Er geht über das Nötige hinaus. Manchmal sind wir ja so mit dem Gedanken unterwegs, ach, da brauche ich Gott gar nicht drum bitten, das ist ja nicht nötig. Ja, also irgendwie so dieser Gedanke, Gott tut nur das, was irgendwie unbedingt sein muss, damit es noch gerade so irgendwie geht. Und ganz ehrlich, ich habe es auch oft genug erlebt, dass Gott genauso viel gibt, wie gebraucht wird. Und nicht einen Cent mehr manchmal. Ja? Sondern das passt dann wie die Faust aufs Auge. Ich glaube aber nicht, dass Gott das macht, weil er geizig ist und sagt, du kriegst nur das, was unbedingt nötig ist, sondern um zu zeigen, ich weiß genau, wie viel du gerade brauchst. Und ich habe auch Zeiten erlebt, wo Gott einfach viel mehr gegeben hat, als das, worum ich ihn gebeten habe, was ich ihm zugetraut oder erwartet hätte. Ich habe auch Zeiten erlebt, wo ich mehr erhofft hätte oder dachte, ich bräuchte noch mehr. Und Gott hat mir gezeigt, das tut gar nicht Not. Und ich bin mit dem weniger, was er mir ja trotzdem gegeben hat, ausgekommen und es war genug. Wann, wie und unter welchen Umständen tut Gott Wunder? All diese Dinge, die wir hier in der Liste von Wundern, die ich vorhin so nach und nach aufgezählt habe, mit denen wir uns beschäftigt haben, das war alles Alltag. Für die Menschen in den Situationen war das ganz normaler Alltag. Das war nicht irgendwie ein ganz besonderer Tag, es war die Hochzeitsfeier in Kana. Nee, das war eine ganz normale Hochzeitsfeier aus dem bekannten Kreis von Jesu Mutter. Da war nichts, das war kein König oder Prinz, der da gerade, es war eine ganz normale Hochzeitsfeier. Und genauso die anderen Situationen, ich will jetzt nicht alle nochmal durchgehen, dann wird es vielleicht ein bisschen lang. Aber es sind einfach alles Dinge, die ganz normal im Alltag passieren. Ne? Baumfällen mit der Axt, zack. Eisen weg. Ganz normale Alltagssituation. Die Menschen, die betroffen sind, haben in den seltensten Fällen zuvor eine ausgiebige Gebets- und Fastenzeit veranstaltet. Vereinzelt haben sie sich, weil es Notlagen waren, um andere Lösungen schon bemüht. Keine Frage. Und wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, da es Volk Gottes ist, wahrscheinlich auch gebetet. Aber nicht alles waren Notlagen. Manche Dinge sind auch einfach, hat Gott einfach reingepackt in ganz normale Alltagssituationen, die jetzt nicht irgendwie besonders mit Stress oder Hilferuf verbunden waren. Kaum eine von den Geschichten, die ich erzählt habe, von denen ich berichtet habe, Begebenheiten, von denen ich berichtet habe, war mit einer besonderen Erwartung an Gott verbunden. Sondern Gott ist von sich aus da reingegangen, hat eingegriffen. Wir finden kein Einfordern der betroffenen Person eines vermeintlichen Rechts auf Wunder. Da ist sehr schön, du hast ja vorhin über Vertrauen gesprochen und auch darüber, dass Gott uns ja viele Verheißungen gegeben hat. Ich finde es erschreckend, wie viele Christen mit dem Gedanken unterwegs sind, dass sie ein Recht darauf haben, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Das hat nichts mit einem Recht zu tun, sondern die Verheißungen Gottes sind Geschenke der Gnade. Die kann man erbitten. Und natürlich kann man sie auch in einer vertrauensvollen Beziehung, die man zu Gott lebt, zu einem gewissen Grad erwarten. Oder ich will eigentlich nicht sagen erwarten, sondern erhoffen, / damit rechnen. Aber nicht ein, du musst das aber tun, Gott, du hast nämlich gesagt, das. Es waren alles, die betroffenen Menschen waren alles Menschen, die mit oder für Gott unterwegs waren, in seinem Auftrag oder in seinem Namen oder zumindest an seiner Seite. Oder sich zumindest in irgendeiner Form für ihn interessiert haben. Nur wer sich Gott auch in irgendeiner Form zuwendet oder mit ihm rechnet, erlebt auch diese Wunder. Obwohl, nee, nicht nur, aber größtenteils. Alltag. Du musst nichts Besonderes dafür, nicht in einem besonderen Auftrag unterwegs sein. Du machst das, was du machst, weil du als Kind Gottes in seinen Wegen und in seinen Werken unterwegs bist und lebst. Das machst du in deinem Alltag. Das machst du an deinem Arbeitsplatz. Das machst du, wenn du einkaufen gehst. Das machst du, wenn du mit deiner Familie zusammen bist und so weiter und so fort. In allen Lebensbereichen. Und in diese Lebensbereiche und in die verschiedenen Situationen in deinem Alltag, an jeder Stelle, ist Gott dabei und an deiner Seite. Und wenn er es für gut und nötig und richtig hält, dann nutzt er Wunder, um dich aufmerksam zu machen, dir zu helfen oder dich etwas zu lehren. Da dürfen wir mit rechnen. Wenn er es ohne Wunder hinkriegt, macht er es auch ohne Wunder. Also an deiner Seite ist er trotzdem, auch wenn du nicht die spektakulären Sachen erlebst. Ich hoffe, ihr merkt das. Ich versuche so ein bisschen die Waage zu halten. Auf der einen Seite zu sagen, hey, wir haben einen Gott, der Wunder tut. und auch mit einer großen Erwartung und Hoffnung und viel Glauben unterwegs zu sein, insbesondere wenn wir selber mit diesen Dingen auch zu anderen Menschen hin unterwegs sind. Und gleichzeitig nicht diese einfordernde Haltung an den Tag zu legen oder irgendwie zu entwickeln, zu sagen, okay, Gott muss das ja so machen, weil. Sondern da eine gute Ausgewogenheit zu haben, zu sagen, hey, ich rechne damit, weil Gott das kann und weil er es gerne tut. In jeder Situation, jede Situation kann Gott gebrauchen, um ein Wunder zu tun. Und auch mutig damit unterwegs zu sein, wenn wir merken, andere könnten es gebrauchen oder sind in Situationen, wo nur noch ein Wunder helfen kann. Durchaus dafür zu beten, damit zu rechnen und zu erwarten, dass Gott handelt. Und gleichzeitig zu sagen, was er tut, ob er es tut, wie und wann er es tut, liegt trotzdem voll und ganz und zu 100% in Gottes Hand. Die Einstellung ist die, die Paulus hatte. Er sagt, ich habe es gelernt, Überfluss zu haben, gesegnet zu sein, beschenkt zu sein. Und ich habe auch gelernt, mit wenigem auszukommen, mit dem wenigen, das mir Gott in anderen Phasen gibt. Ich kann beides. Zentral ist, egal ob ich in der einen Situation oder in der anderen bin, ich diene und folge meinem Gott. Amen. Jesus, wir danken dir dafür. Das ist echt fantastisch. Also gerade auch nochmal diese ganzen Situationen irgendwie durchzugehen, sich vor Augen zu führen, wie du Wunder über Wunder getan hast, wie du in das Leben von Menschen eingegriffen hast und Dinge getan hast, mit denen nicht zu rechnen war, die wir nicht verstehen können, die wir bestimmt oder die auch die Menschen zu den Zeitpunkten nicht erwartet haben. Aber du handelst einfach in deiner Liebe, übernatürlich, um uns zu helfen, um uns etwas zu lehren, um unsere Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich bin so dankbar, als dein Kind mit dir unterwegs zu sein. Und ich bete darum, dass du uns auch ausrüstest. Und du hast gesagt, dass die Zeichen und Wunder denen folgen werden, die vertrauensvoll und konsequent und gehorsam dir nachfolgen. Deine Zeugen sind. Von dem berichten, was sie mit dir erlebt haben und echt und ehrlich damit umgehen. Bitte, Herr, dass 2019 für uns ein Jahr der Wunder wird. Mehr als das, was wir bisher erlebt haben. Ein Jahr der Wunder, weil unsere Beziehung zu dir wächst, intensiver und tiefer wird. Wir dich besser kennenlernen, unser Vertrauen zu dir wächst, unser Glauben gestärkt wird. Weil du derjenige bist, der treu an unserer Seite ist, uns vorangeht und alles schon für uns vorbereitet.